Radio Sai, Deutschland.
Sir,
2535.
Return. 2535. Okay, Johanna is your name.
Yes.
Okay, 10th February.
Okay, it's maybe return. She earned more.
Yeah, if you want to
look,
select
my honey.
Something. Okay.
Sairam.
Sairam und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer Stunde Radio Sai Global Harmony Deutschland, dem Hörfunkprogramm der Satya Sai Vereinigung Deutschland. Heute möchten wir Ihnen ein Seva-Projekt in Puttaparthi vorstellen, die Shanti Library. Am Mikrofon begleitet Sie heute Evelyn Seliger. Als ich das Treffen zu diesem Interview mit Bodo Glattfeld verabredete, wunderte ich mich über die Uhrzeit, denn es ist 17 Uhr und die Bhajans beginnen gerade. Darum war meine erste Frage, warum bist du nicht beim Bhajan singen?
Ich bin seit 14 Jahren ungefähr permanent hier und die ersten 10 Jahre habe ich keinen einzigen Darshan und keinen einzigen Bhajan verpasst. Und mittlerweile ist für mich nicht mehr so wichtig, die physische Präsenz direkt, also den Körper von Swami zu sehen. Deswegen mache ich hier jetzt Seva in der Library.
Ist das nicht eine ungünstige Öffnungszeit?
Die Öffnungszeiten sind halt etwas ungünstig, weil heutzutage Bhajan sehr spät anfängt oft. Und da ist es schwer, die Öffnungszeiten anders zu legen.
Wer hatte die Idee zu dieser Leihbücherei?
Die Gründerin von der Library heißt Amelia, ist eine alte Schwarze, die in Holland gewohnt hat. Sie ist in Suriname geboren und die Familie stammt aus Afrika, ist dahin transportiert worden. Und die war die erste Schwarze in Holland, war sehr aktiv so als in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Aber dann zog es sie nach Indien und weil sie eine sehr aktive Frau ist, hat sie immer irgendwas machen müssen. Und als sie im Shed gewohnt hat, haben Leute ihre Bücher da gelassen, wenn sie nach Hause gefahren sind. Und sie hat die eingesammelt und hatte dann hinterher so viele Bücher, dass sie auf die Idee kam, sie könnte ja eine Library aufmachen. Und diese Library ist dann entstanden nur aus Büchern, die Leute gespendet haben. Wir haben kein einziges Buch gekauft. Jetzt mittlerweile ist sie 87 und wohnt hier nebenan. Ist nicht mehr in der Lage, gut zu gehen, aber ihr Fenster hat sie immer offen und guckt, was los ist hier. Ja, freut sich, wenn viele Leute kommen. Und sie hat auch, weil sie eine Pension kriegt aus Holland, das Geld benutzt, um hier das Land zu kaufen. Den Garten hat sie gemacht, sie ist Gärtnerin als Hobby und hat dann auch die Gebäude hier finanziert. Bevor Amelia dieses Gelände hier gekauft hat, da war hier an der Stelle so große Matschfläche immer. Ja, das war ein bisschen der niedrigste Punkt früher von dem ganzen Gelände. Und da hat sich dann das Wasser gesammelt. Und wenn ich ganz früher hier vorbeigefahren bin, das war immer große Matsche hier. Ja, und sie hat das dann alles sehr schön errichten lassen.
Es ist wirklich ein friedvoller, idyllischer Platz. Mhm. Das kleine Haus in seiner Harmonie wirkt etwas verloren inmitten dieser Häuserwüste.
Ja, das Gebäude ist nach den Prinzipien des Vastu gebaut. Vastu ist eine Nebenwissenschaft, die aus den Veden hervorgegangen ist und uralt ist, schon zu Zeiten Krishnas bekannt gewesen. Beispielsweise sind damals auch die Gebäude nach Vastu gebaut worden. Das bedeutet, dass die Energien der Erde im Einklang stehen mit dem Gebäude, sodass beispielsweise die Eingangstür des Gebäudes immer nach Osten ausgerichtet sein soll. Bei Wohngebäuden müssen die Badezimmer immer in einer bestimmten Richtung sein, wegen der Wasserenergie. Und hier in der Bücherei ist es so, dass an einer bestimmten Ecke keine Bücher stehen sollen. Ich kenne mich so gut damit nicht aus, ich weiß jetzt nicht warum, aber der Baumeister hat sich nach diesem Prinzip des Vastu gerichtet. Wir haben zwei Leute, die den Garten machen, die hier sauber machen, auch in der Library. Telugu-Leute, lokale Leute. Und dann haben wir auch einen Nachtwatchman, der aufpasst. Und die Amelia mit ihren 87 Jahren guckt dann immer aus dem Fenster und passt auf, dass die Leute richtig arbeiten. Ja. Also das macht sie noch. Aber seit einigen Jahren gibt es einen Manager, das ist ein Kanadier, der indischstämmig ist. Der heißt Harold, der macht so praktisch die Hintergrundarbeit. Der Rest von der Library wird auch natürlich in Seva, also freiwilliger Dienst, geleistet. Wir sind ungefähr 5 Leute, die sich die Arbeit teilen hier.
Die Mitarbeiter sind also wie du sogenannte Permanente?
Ja, das sind Leute, die hier permanent sind. Weil man muss ja ein bisschen, wenn man jetzt nur für 3 Wochen hier ist, kann man nicht mit dem Computerprogramm arbeiten. Man weiß nicht, welche Bücher wo stehen und das lohnt sich nicht.
Hast du einen Überblick, wie viele Bücher hier ungefähr stehen?
Ich kann es jetzt auch nur schätzen, da sind schon einige tausend. Ja. Und wir haben Bücher auch in verschiedenen Sprachen, weil ja viele Leute aus allen Ländern hier hinkommen und dann ihre Bücher hier lassen. Wir haben ein großes Regal mit deutschen Büchern, da sind schon einige hundert deutsche Bücher. In erster Linie spirituelle Bücher, also nicht nur Swami-Bücher, vielleicht 40, 50 Swami-Bücher, dann noch von verschiedenen westlichen Autoren wie Eckhart Tolle beispielsweise und auch ein paar Romane, denn Leute, die Langzeit hier sind, die haben manchmal das Bedürfnis abzuschalten auch, ja, die freuen sich dann, dass sie mal ein bisschen was anderes kriegen auch. Dann haben wir russische, japanische, italienische, spanische und so weiter und der größte Teil ist halt in Englisch, da haben wir auch ganz viele westliche Autoren oder andere indische Autoren wie Ramakrishna, aber auch jede Menge Swami-Bücher.
Du hattest ja schon erzählt, dass Amalie mit ein paar gespendeten Büchern anfing. Ist das auch heute noch das Prinzip?
Wir kriegen also ganz viele Bücher gespendet, weil Leute, die hier hinfahren, die kaufen sich dann oft irgendwelche touristischen Artikel, Decken, Tücher und Holzsachen und so weiter. Und dann haben sie keinen Platz mehr im Koffer und deswegen lassen sie ihre Bücher ganz gerne hier. Und wir haben gar nicht so viel Platz hier, dass wir alle Bücher überhaupt lassen können. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren oft auch Buchpakete gemacht, da steht ein ganzer Stapel, und haben die Bücher nach Afrika geschickt oder ja, Südafrika und Nigeria und so weiter, wo die Leute sonst kaum Chancen hatten, dran zu kommen. Und manche auch hier nach Indien an irgendwelche Sai-Organisationen. Und jetzt ist bloß so, dass die Post diesen per Schiffversand eingestellt hat, wegen irgendwelcher terroristischen Geschichten, sodass jetzt momentan hier ein ganzer Stapel von Büchern steht und wir suchen nach Wegen, wie wir die weiterhin verschicken können. Also es gibt immer wieder auch Herausforderungen hier für uns und für die ganze Library, mit denen wir fertig werden müssen. Es ist nicht nur so, dass alles ganz easy läuft, wollte ich nur damit sagen.
Da weiß ich ja, wo ich mein Glasperlenspiel von Hesse loswerden kann. Oder habt ihr das schon?
Ich glaube nicht, dass wir das haben. Aber das ist ein Buch beispielsweise, was dann auch gerne gelesen wird und was wir gerne nehmen, ja. Aber ich kenne nicht alle Bücher. Ich müsste im Computer nachgucken, ob wir das haben schon.
Außer den Büchern habt ihr auch noch Spielfilme und spirituelle DVDs hier.
Ja, die sind auch gespendet und ich leihe auch. Ich habe einige Bekannte, die auch schon längere Jahre hier sind. Wenn die irgendwelche neuen guten Filme haben, dann leihen die mir die Filme aus und ich zeige sie hier. Ja, und dann hinterher gebe ich sie ihnen wieder zurück. Wir müssen auch ziemlich aufpassen mit den Filmen, denn viele Filme, die man so im Westen zeigt, die haben ja ganz schön viel Sexualität beispielsweise drin oder auch Gewalt. Und es ist gar nicht so einfach, Filme zu finden, die hier für das Publikum positiv wirken und die auch für Inder anzuschauen sind. Ja, wenn man sich beispielsweise Bollywood-Filme anguckt, da ist absolut null Sexualität drin. Ja. Und noch eine vielleicht ganz interessante Anekdote. Es war am Anfang oft so, dass Studenten hier von Swamis Schule, von der Universität gekommen sind und sich Bücher ausgeliehen haben, auch sehr häufig Romane. Und die haben die Bücher dann in Zeitungspapier, also eingewickelt, eingepackt. Und wenn sie dann beim Darshan gesessen haben, dann haben sie die Bücher gelesen. Das machen ja viele, die studieren dann praktisch Physik oder sonst irgendwas. Aber es gab eben auch einige, die dann, man konnte nicht erkennen, was sie gelesen haben. Und Swami wusste das natürlich. Und er hat es in ein paar Reden dann auch gesagt, dass es Studenten gibt, die das missbrauchen. Die gehen dann irgendwo zu einer Library, holen sich Bücher, täuschen dann vor, sie würden studieren. Daraufhin ist vor einigen Jahren der Polizeichef hier aufgetaucht und hat gesagt, ihr verleiht den Studenten Bücher, das sollt ihr nicht machen. Ja, wenn er das weitermacht, dann schließe ich die Library. Und dann hat der Manager gesagt, das unterliegt nicht unter unserem Einfluss. Ja, wir können nicht an manche Leute Bücher verleihen und an andere nicht. Ja. Und dann hat der Polizeichef gesagt, wenn ihr das weitermacht, dann schließe ich die Library. Und der war damals ziemlich aktiv und die Polizei sorgt dafür, dass hier kein Fleisch zu kaufen ist und kein Alkohol zu kaufen ist im Buddha Party, ja, um Swamis Anforderungen zu genügen. Und deswegen war für den Manager damals klar, also der kann genauso gut die Library schließen. Jedenfalls hat in der kommenden Nacht der Harold einen Traum gehabt, da ist Swami in dem Traum mit seinem Auto hier vor der Library vorgefahren, dann alleine ausgestiegen, ist in die Library reingegangen. Und er ist nicht wieder rausgekommen. In dem Traum ist Swami praktisch in der Library drin geblieben. Da wusste der Harold, okay, Swami ist hier in der Library. Und der Polizeichef ist nie wiedergekommen, hat seine Androhung auch nicht wahrgemacht. Eines Tages ist mal der Leiter von der Uni gekommen und hat gesagt, ihr verleiht jetzt hier Bücher an Studenten und so, das sollt ihr nicht machen. Da hat Harold gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir können doch nicht Leuten erlauben, ihr könnt das Buch oder ihr könnt das Buch ausleihen. Das müsst ihr ja machen. Aber ich kann eins sagen, meinetwegen kannst du Einblick in den Computer nehmen und kannst gucken, wer welches Buch ausgeliehen hat. Und dann weißt du das und kannst diese Studenten eventuell zur Rede stellen. Das ist deine Sache. Ja. Und dann hat der Leiter da von den Hostels den Studenten gesagt, also okay, ich kann Einblick nehmen in den Computer und dann haben die aufgehört, sich die Bücher auszuleihen. Ja, solche Sachen passieren halt. Man muss immer ausbalancieren. Wir haben uns gefragt, sollen wir die Romane rausschmeißen? Aber es gibt wirklich viele Leute, die haben jahrelang probiert, hier immer nur sich zu konzentrieren und nur wirklich 24 Stunden am Tag auf Gott zu konzentrieren. Und irgendwann sind die ausgeklingt und konnten nicht mehr. Für solche Leute ist es halt entspannt, wenn sie mal was lesen, wo ihr Mind etwas relaxed, ja, sich entspannen kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das lassen wir drin, ja.
Hören Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir in der Shanti Library in Puttaparthi und sprechen mit Bodo Glattfeld. In diesem Glaskasten dort befinden sich einige Ringe und Figuren. Was hat es denn damit auf sich?
Die hat ja damals der Joy Thomas materialisiert. Und als die Joy Thomas gestorben ist, hat der Mann von ihr die Sachen hier der Library gespendet.
Komm, da gehen wir mal hin.
Ja. Das schöne Stück hier in der Mitte ist Ganesha, das ist von ungefähr so 10 cm vielleicht, Gold mit kleinen Brillanten drauf, den hat Swami materialisiert. Dann haben wir hier eine Japa-Mala, eine Kette mit einem Diamanten dranhängen, auch von Swami materialisiert. Dann haben wir hier zwei Fingerringe, eins mit dem Kreuz drauf da und dann eins mit Swamis Gesicht.
1990 steht drauf und 1993.
Dann ein kleiner Lingam, den Swami 86 materialisiert hat. Und auf dem Bild kann man Joy Thomas sehen, die hat ja auch viele Bücher geschrieben über ihre Erfahrungen mit Swami. Swami in der Mitte und ihr Mann auf der anderen Seite. Ich selber habe mal gesehen in Kodaikanal, Joy Thomas war sehr korpulent, würde ich mal sagen, saß im Rollstuhl, konnte nicht mehr laufen. Swami hat sie zum Interview gewunken und sie kam aber mit ihrem Rollstuhl nicht aus diesem steinigen Weg weg. Swami hat sich eine Zeit angeguckt, wie die Sevadas versucht haben, den Rollstuhl zu schieben und die haben es nicht geschafft, weil sie so schwer war. Und dann ist Swami hingegangen, hat ihr auf die Knie getippt und hat gesagt, steh auf. Und da ist er aufgestanden und ist dann gelaufen. Aber später, weiß ich nicht, vielleicht so ein paar Monate später, saß er dann doch wieder im Rollstuhl und konnte nicht mehr gehen.
Joy Thomas hat dann durch ihren Fundus ja auch dazu beigetragen, dass diese Bibliothek wachsen konnte.
Ja, sie war Bibliophil und viele Bücher, die sie gehabt hat, sind dann auch hier einer der ersten Fundusse von der Library gewesen. Kann man heute noch ein paar von sehen, da steht der Stempel Joy Thomas innen drin. Sie wollte ganz gerne, dass die Library, also der Mann von ihr wollte ganz gerne, dass die Library Joy Thomas Library heißt, aber da sie ja nur die Bücher gespendet hat, der Rest ist alles von Amelia gekommen und Shanti Library ist halt kein persönlicher Name. Sorry.
Sorry, what can I help you?
I can just to see the library to
Okay, okay, fine.
Have a look.
Welches ist denn dein Lieblingsbuch?
Ich selber lese eigentlich kaum noch Bücher. Ich blätter mal vielleicht in eins rein. Wir haben aber einen Computerexperten vor kurzem hier gehabt, der auch das Programm hier für den Computer gemacht hat. Und der hat dann so eine Liste angefertigt, welche Bücher am meisten verliehen werden. Das war von Swami Rama. Living with the Himalayan Masters heißt es, glaube ich. Das war die absolute Nummer eins. Ich glaube, so 180 Mal im Jahr verliehen worden. Das zweite war von Eckhart Tolle, The Power of Now, jetzt die Kraft der Gegenwart auf Deutsch.
Stichwort Eckhart Tolle. Ihr habt auch Videoveranstaltungen von Eckhart Tolle zum Beispiel.
Ja, wir haben hier ein Fernsehgerät, mittelgroßen Bildschirm. Und an dem Donnerstagmorgen zeigen wir spirituelle Vorträge, wobei Eckhart Tolle der große Renner ist. Dann ist die Library meistens voll bis oben hin. Und an den Abenden, zum Beispiel heute Abend, einen tibetischen Film über tibetische Medizin. Wir haben viele tibetische Filme, halb ungefähr so spirituelle Themen und halb Komödien, also lustige zum Entspannen Filme. Ja. Ray Charles haben wir letztens, das Leben von Ray Charles gehabt. Solche Filme zeigen wir.
Bei euch kann man noch Tageszeitung lesen?
Ja, die sind von der Amelia auch gespendet. Ja, und das wird auch sehr, sehr stark benutzt.
Du bist seit 1994 permanent bei Swami. Wie hast du eigentlich von ihm erfahren?
Ja, ich habe mal so einen Selbsterfahrungsworkshop mitgemacht in Deutschland und da stand ein Bild von Swami in einem Raum in dem Haus und das hat mich sofort irgendwie interessiert. Ich habe mal so gedacht, wer ist das nur, wer könnte das nur sein, ist das ein Amerikaner oder ist das irgendwie, konnte ich nicht richtig zuordnen. Und als ich das zweite Wochenende wieder in dem Haus war und wir haben hinterher aufgeräumt, habe ich die ältere Dame gefragt, die mit mir aufgeräumt hat, weißt du, wer das ist? Und dann fing die sofort an zu zittern und sagte, oh, das ist doch Swami. Und die hat mir dann erzählt, die war gehbehindert, die Frau, hatte eine mongoloide Tochter von 14 Jahren, wie sie zum ersten Mal alleine mit der Tochter nach Indien gefahren ist, obwohl sie keinen Koffer tragen konnte, hat dann mit Swami ein Interview gehabt und fühlte sich zum ersten Mal vollständig angenommen. Und als sie der Tochter erzählte, wir fahren nach Indien, hat die Tochter gesagt, waiting already long time, in Deutsch natürlich hat sie es gesagt, der wartet schon lange auf uns. Obwohl sie sonst wenig gesprochen hat, aber sie wusste, dass Swami schon gewartet hat. Und da war ich so praktisch berührt von der Geschichte, dass ich gedacht habe, ich kaufe mir mal ein Buch. Ja, und dann ging es weiter und es ist eine lange Geschichte geworden.
Welches war dieses erste Buch?
Ich glaube, das war von Samuel Sandweiss, der Heilige und der Psychotherapeut. Ja, ich muss sagen, ich war sehr skeptisch am Anfang, ja, und das hat mir einfach so ein bisschen so Swami näher gebracht. Ich habe dann auch Träume gehabt mit Swami. Es war praktisch so ein Einstieg, so ein allmählicher Einstieg. Und in der Nacht, bevor ich also nach Bangalore zum ersten Mal geflogen bin, hatte ich einen Traum, da war ich in Köln zu Besuch. In diesem Traum bin ich in Köln spazieren gegangen. Als ich so durch die Straßen ging, guckte ich über eine Mauer und sah da so ein komisches Gebäude, das aussah wie ein Tempel. Und oben auf dem Tempel, da war so ein Schild zu sehen, Ashram stand da drauf. Da habe ich mich gewundert und habe gedacht, oh, das ist ja interessant. Und dann bin ich über die Mauer geklettert, ganz vorsichtig, habe mich so nach vorne gestohlen und wollte mal gucken, wie es vorne aussah. Das war die Hinterseite von dem Tempel. Und als ich dann so um die Ecke guckte vorne, sah ich plötzlich da ein ganzes Rudel Löwen liegen vor dem Tempel. Und da habe ich mich erschreckt und habe gedacht, oh, und dann bin ich schnell wieder zurückgerannt und über die Mauer gesprungen. Und dann war der Traum aus, genau in dem Moment. Und dann habe ich den ganzen Tag überlegt, was soll der Traum jetzt wohl bedeuten? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, es ist so, auf diese Art, nämlich von hinten rum, pirsche ich mich an Sai Baba ran. Ich hatte nämlich ein bisschen Bedenken, so ein indischer Guru, der kann einem ja vielleicht den Mind umdrehen, ja, der kann ein bisschen verwirren und so. Und deswegen war ich sehr, sehr skeptisch und vorsichtig und war nicht so ehrlich eigentlich. Und als mir das klar geworden ist, da habe ich zu Sai Baba gebetet und habe gesagt, bitte nimm mich hier an, ich möchte gerne zu dir kommen. Und als ich dann in Whitefield ankam, ich war mit dem Bus von Bangalore ausgefahren, schaute ich so durch das Haupttor von dem Ashram in Whitefield und zu meinem Erstaunen sah ich da so einige Löwen im Ashram liegen. Die stützen nämlich so die Gebäude, wie der Atlas so das Weltall stützt, ja. Und als ich die Löwen da liegen sah, da habe ich gedacht, da ist aber jetzt schon irgendwie so eine Verbindung da, ja. Da hatte ich schon so ein Gefühl, also ja, innerlich läuft da so einiges ab.
Die Skepsis war weg.
Und zwar auf eine Art und Weise, die mir sehr angenehm war. Ja, das habe ich auch schon so einigen Leuten später immer wieder erzählt. Ja, Swami hat mich ganz schön umgedreht und zwar in Richtung Liebe. Und das war eigentlich das, was ich wollte auch. Ne?
Sie hören Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir in der Shanti Library in Puttaparthi bei Bodo Glattfeld, einem der ehrenamtlichen Helfer hier in Puttaparthi. Du hast gerade erzählt, dass das Buch von Samuel Sandweis, Der Heilige und der Psychotherapeut, dein Einstieg bei Baba gewesen ist. Und du hast mir vorhin im Vorgespräch von einem Interview erzählt, dass Samuel Sandweis kürzlich bei Swami hatte, bei dem er mal wieder eines von Swamis sogenannten Wundern hautnah miterleben durfte.
Ja, ich habe ja viel mitgekriegt, weil ich hier permanent war. Samuel Sandweis, der ist ja immer wieder hier hingekommen auch, ist auch von Swami aufgefordert worden, Reden zu halten. Und vor nicht allzu langer Zeit ist er mal wieder hier gewesen. Ein bekannter Amerikaner, der kannte ihn persönlich, der hat mir erzählt, er hat ein Interview mit Swami gekriegt. Und als sie dann im Interviewraum waren, ist Swami aus seinem Rollstuhl aufgestanden und durch die Gegend gelaufen. Und da war der Samuel Sandweis total geschockt, ja. Und hat gesagt, Swami, was ist denn los hier? Und ich verstehe das alles gar nicht mehr. Da hat Swami gesagt, don't worry, no problem. Und also mach dir keine Sorgen, kein Problem. Ja, aber Swami, ich weiß doch überhaupt nicht, was los ist. Und da hat Swami gesagt, mach dir keine Sorgen, gleich wenn ich rausgehe aus dem Interviewraum, dann geht das Theater draußen wieder weiter wie vorher. Also Swami spielt halt weiterhin mit seinen Devotis und selbst Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind, erleben immer wieder neue Wunder, wundern sich immer wieder neu. Und das ist nicht das einzige Interview, in dem Swami rumgelaufen ist. Ich habe es auch von einigen anderen gehört. Und wenn ich das erzähle, dann sagen meistens die Leute auch, kann das denn wahr sein? Und warum macht Swami das? Ja, warum läuft er denn nicht draußen, wenn er laufen kann? Ja? Was denn jetzt nun die Wahrheit eigentlich? Ja? Für mich ist mittlerweile so, dass die Wahrheit ist, weder das eine noch das andere. Ja, Swami hat ja auch mal diese Geschichte von dem König Janaka erzählt, die ist vielleicht einigen bekannt, der einen Traum hatte, in dem er ein Bettler war und wo es ihm total dreckig gegangen ist. Und als er aus dem Traum aufwachte, da war er noch total verwirrt und sah sich jetzt selber als König auf dem Thron sitzen und die Erinnerung als Bettler war noch voll in ihm. Und dann hat er mal gesagt, ja, was ist denn jetzt wahr, was ist denn jetzt wahr? Und hat einen Weisen, den Ashtavakra, kommen lassen und hat gesagt, was ist denn jetzt wahr, was ist denn jetzt wahr, das oder das? Und da hat dieser Weise gesagt, keins von beiden ist wahr, das ist nicht wahr und das ist nicht wahr. Das einzige Wahre ist das, was beständig ist und das ist eben das Formlose. Die Wahrheit muss immer gleich sein, die kann nicht einmal so sein und einmal so sein. Aber das Formlose ist beständig, das ist das einzig Wahre. Ja, und deswegen, meiner Ansicht nach ist es so, dass Swami das gerade extra macht, dass sie sich mal so verhält und mal so verhält, damit wir anfangen zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich wahr? Und dann entsprechend erkennen, wer wir selber sind. Wir sind das formlose Bewusstsein.
Ich würde gerne zeitlich nochmal zurückgehen zu der Zeit, als du das erste Mal zu Swami gefahren bist, trotz deiner anfänglichen Skepsis, wie du erzählt hast.
Ja, ich hatte natürlich sehr viel Skepsis, bevor ich hier hingefahren bin. Und ich fühlte mich halt angezogen, dann ganz alleine gefahren, obwohl ich noch nicht wusste, wo Swami eigentlich wohnt. Ich bin nach Bangalore geflogen, dann habe ich irgendwo in einem Lokal gefragt, wisst ihr, wo Swami wohnt? Und die haben mich dann nach Whitefield geschickt, ja, was etwas außerhalb von Bangalore ist. Und dann, als ich durchs Tor kam und den ersten Darshan kriegte, spielte bei mir im Kopf eine Musik plötzlich. Sowas habe ich vorher noch nie gehört. Es war eine heilige Messe von irgendeiner Musik, die ich kannte. Ich dachte, komisch, wo kommt die Musik her? Ja, aber sie spielte in meinem Kopf, das war klar. Und dann sagte eine Stimme in meinem Kopf, das ist der, den du schon immer gesucht hast. Und da habe ich gedacht, ich habe schon immer jemanden gesucht. Eigentlich stimmt's. Ich bin immer in der Welt rumgefahren, überall, in Amerika, Kuba und so weiter. Und ich war immer auf der Suche und jetzt habe ich ihn gefunden. Ist er super, ich war total glücklich. Ich habe endlich das gefunden, was ich immer gesucht habe. Da war ich so glücklich, dass ich die ganze Zeit, die ersten 4 Wochen, die ich dann da war, total happy war. Vollkommen. Es gab auch jeden Tag Lektionen natürlich zu lernen. Also mein Notizbuch war dann nach den 4 Wochen ziemlich voll und ich habe gedacht, so, da muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten. Jetzt kann ich mal wieder nach Deutschland fahren und die Lektionen dann in die Praxis umsetzen und wirklich in mein Innerstes aufnehmen. Deswegen war ich nach 4 Wochen auch vollkommen zufrieden, dass ich wieder nach Deutschland fahren konnte. Das ging dann so, dass ich aber schon nach einem halben Jahr wieder zurückkam. Also der erste Besuch war genau im Januar 90 und dann die ersten 4 Jahre immer wieder kommen, gehen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte es mal gerne ein bisschen länger ausprobieren. Das waren dann 1,5 Jahre. Dann war ich nochmal 9 Monate in Deutschland und danach dann permanent hier. Aber ich habe das Gefühl, dass es könnte sein, dass die Zeit jetzt langsam ausläuft. Ich habe genug aufgenommen und hat sich ganz gut gesetzt in mir, sodass ich das Gefühl habe, die physische, direkte Präsenz ist nicht mehr nötig. Gott ist überall und das würde ich ganz gerne auch überall realisieren.
Magst du unseren Hörerinnen und Hörern etwas über dein volles Notizbuch erzählen?
Es ging eigentlich immer darum, das egoistische Verhalten abzulegen. Also ich will das haben, ja, und das habe ich ein Recht drauf. Oder die Konkurrenz zu anderen Leuten beispielsweise. Ja. Eine Lehre ist so passiert, wir saßen ja immer in den Lines an, um zum Darshan zu kommen. Und viele Leute haben dann einfach ihre Kissen dahingelegt. Ich dachte nur, ich meine, wofür sind die Lines da? Da muss man sich auch hinsetzen. Und ganz am Anfang hatte jemand auf Platz 1 sein Kissen hingelegt. Das habe ich dann weggenommen und irgendwo anders hingetan, ja, weil ich das nicht eingesehen habe. Ne? Dann habe ich mich da hingesetzt. Dann kam der Mann und guckte und wunderte sich und fand das wahrscheinlich ziemlich unverschämt, ja, aber hat nichts gesagt, hat sich dann nach hinten irgendwo gesetzt. Dann wurden die Lose gezogen und die Reihe von ihm, wo er sich hinten hingesetzt hatte, die ist natürlich vor mir reingegangen, sodass er vor mir drin war. Und als ich dann reinkam, war der beste Platz, den ich nur frei fand, direkt neben ihm, sodass ich dann neben ihm gesessen hatte. Und da habe ich dann gedacht, diese ganze blöde Konkurrenz, ja, das bringt ja letztlich nichts, ja. Deswegen habe ich das dann hinterher lockerer gesehen und wusste sowieso, Swami verteilt die Plätze und setzt die Leute dahin, wo er sie haben will. Warum soll ich dann jetzt noch so ein Theater machen? Ja, und so auf verschiedene Art und Weise ist das immer wieder neu gekommen. Und wenn ich gemerkt habe, wenn ich verzichtet habe, ich habe beispielsweise einen guten Platz gehabt, ganz vorne, Swami kam vorbei und da fiel so ein Brief von ihm runter aus seiner Hand. Ich bin sofort aufgesprungen und wollte ihm den Brief zurückgeben. Etwas später ist jemand anders natürlich auch noch aufgesprungen, obwohl er gesehen hat, dass ich schon dran war, hat dann auch versucht, den Brief noch zu grapschen, um den Swami zu geben. Und als ich gemerkt habe, dass der den auch haben wollte, habe ich dann gedacht, okay, dann soll der den nehmen und habe mich wieder hingesetzt. Aber am nächsten Tag habe ich genau denselben guten Platz gehabt, sodass ich dachte, okay, die Lehre ist, wenn du verzichtest, dann kriegst du das, was für dich richtig ist. Und auf die Art und Weise habe ich auch gelernt, nicht mehr so haben zu müssen, ja, das ist unbedingt, ja, das muss ich haben, sondern das, was kommt, das ist praktisch das Richtige. Alles ist von Gott gegeben. Das Ego versucht immer zu sagen, ja, das muss sein und das soll nicht sein. Solche Art von Lektionen sind dann viele gelaufen. Ne?
Du hattest dann ja auch ein Interview.
Ich habe 3 Interviews gehabt, das ist schon länger her. Ich glaube, das war im Sommer 90 und 91 waren dann noch 1.
Magst du uns daran teilhaben lassen oder ist das zu persönlich?
Ja, das war so, an dem Morgen, wo unsere Gruppe, wir waren mit der Essener Gruppe da, saß ich morgens im Tempel und es war damals üblich, dass Swami vor dem Bhajan-Singen nochmal durch die Reihen ging. Und er ging dann so durch, guckte mich an und deutete so auf mein Ohr. Ich hatte einen Sticker im Ohr, so einen kleinen Diamanten. Ne? Swami sagte, was ist denn das? Sticker. Ja. Ach so, sagte Swami. Und dann sagte er was, deutete so auf meinen Nachbarn und ich habe nichts verstanden, aber alle haben gelacht. Jeder hat was gehört, aber ich habe nichts gehört. Ich konnte mich noch so anstrengen, meine Ohren waren von innen verschlossen. Ja. Als der Swami dann raus war, sagte ich zu meinem Nachbarn, was hat er denn gesagt? Und da sagte mein Nachbar, der hat dich gefragt, ob ich dein Schwiegersohn bin. Da wusste ich sofort, dass zu der Zeit haben mich ständig die Jungs gestört, wenn ich versucht habe, irgendwo zu meditieren. Ich bin in den letzten Winkel gegangen und den letzten Baum und habe versucht zu meditieren. Ständig kamen irgendwelche Jungs und haben mich gestört. Das ging 2 Wochen lang so und irgendwann habe ich einen Hass entwickelt. Ja. Und Swami hat mich gefragt, ist das dein Schwiegersohn? Und da habe ich gewusst, Schwiegersohn ist ja so wie die böse Schwiegermutter oder so, nicht das, was so geliebt ist. Und Swami wusste das natürlich, dass ich diesen Hass entwickelt hatte. Und auf diese Art und Weise hat er mir halt gesagt, okay, ich weiß Bescheid. Ja, und dann habe ich auch verstanden, dass eben dieser Hass das ist, was uns weiterhilft. Das war an dem Morgen. Und als Swami dann rausging aus dem Tempel, hat er nochmal so auf sein Ohr gezeigt. Und ich habe gesagt, so. Und dann habe ich mir aber an dem Tag noch überlegt, wenn der Swami mich nochmal fragt, sage ich eben, das habe ich nur aus Spaß da drin oder so. Und am Nachmittag kriegten wir das Interview. Swami kam und sagte zu mir, ich habe dich heute Morgen schon gesehen. Ne? Oh, da war ich sofort stolz, dass er mich wiedererkannt. Und dann sagt es Swami, ja, und ich habe dich ja heute Morgen schon gefragt, wofür ist denn das da? Und da habe ich gesagt, nur rein aus Spaß, just for fun, Swami. Und dann sagt es Swami, fun is something for animals. Also Spaß, das ist was für Tiere. Du musst menschliche Werte haben. Und da war ich blackout, total weg. Ich habe nichts mehr vom Rest des Interviews mitgekriegt, das haben mir dann hinter die anderen erzählt. Dann anschließend habe ich natürlich den Sticker rausgenommen, obwohl das ja klar war, nicht die Hauptsache dabei, sondern die Orientierung jetzt von ja so Begierden auszuleben und sich zu zeigen und eine Schau abzuziehen und so weiter. Jetzt darauf mehr zu achten, was wirklich menschliche Werte sind und sich darauf zu konzentrieren, das war das Entscheidende. Das war das erste Interview und das letzte Interview war so, dass ich mittlerweile kein Bedürfnis mehr hatte, jetzt mit Swami zu sprechen. Ich wollte gerne heart to heart, also von Herz zu Herz, die Erfahrung haben, dass Swami nicht nur mündlich mit uns redet, sondern auch in uns ist praktisch, ja. Und da waren sehr viele Leute in dem Interview auch. Swami hat alle gefragt, wo kommst du her, was machst du und so weiter. Der Einzige, den er nicht angesprochen hatte, das war ich, weil ich halt diesen Wunsch hatte, nicht nur oder überhaupt nicht mündlich angesprochen zu werden, habe ich gesehen, dass Swami den Wunsch erfüllt hat. Er hat auch für einen Freund einen Ring materialisiert und Swami hat ihn auch gefragt, was er haben wollte für einen Ring, und der Freund ist dann nach vorne gewunken worden und hat natürlich auch geweint, dass Swami das für ihn gemacht hat, und der Ring passte natürlich hundertprozentig. Und dann habe ich mal mit ansehen dürfen, wie Swami einen grünen, ich weiß, ich kenne mich mit Edelstein nicht aus, einen Ring mit einem grünen Edelstein materialisiert hat, hat den so rumgezeigt und hat dann gesagt, oder willst du lieber einen anderen haben, hat da drauf geblasen und dann war so ein durchsichtiger Diamant plötzlich da drin. Solche Sachen, oder wie Swami Vibhuti materialisiert hat, wie das aus seinem Finger geronnen ist. Das habe ich wirklich aus ganz naher Nähe sehen dürfen. Und das Materialisieren ist eigentlich für mich nicht so wichtig, habe ich so gedacht. Ne? So, wichtig ist einfach die Klarheit, die ich gewinne, und die Liebe, die ich erfahre. Ja? Das sind Dinge, habe ich gedacht. Also okay, das gucke ich mir an und das war's dann. Ne?
Du sprichst auch Deutsch.
Ja, das ist einfacher.
Möchtest du ein Buch zurückgeben?
Ja. Okay. Und wieder eines mitnehmen.
Gut.
Meine Nummer, das ist die 4912.
Alles klar, 4912. Habe ich eingetragen. Kannst du gerne was aussuchen.
Okay, danke dir.
Bitteschön.
Darf ich dich mal ansprechen? Was hast du gerade zurückgebracht?
Einen Roman, der in Australien spielt.
Und was willst du jetzt dir aussuchen?
Jetzt habe ich da entdeckt ein Buch von oder über Mario Mantese. Ich weiß es noch nicht. Ich muss da den Klapptext lesen. Im Land der Stille. Weil in der Schweiz hat mir jemand von diesem Mario Mantese erzählt, Schweizer. Und der hat lange im Himalaya gelebt bei einem Meister und ist irgendwie dann durch viel Erfahrung und durch die Lehren des Meisters selbst zu einem Meister geworden. Also mehr weiß ich eigentlich nicht, deshalb dieses Buch.
Ja, dieses Buch von dem Mario Mantese, da haben wir einige von, ich glaube 4 oder 5, über Mario Mantese. Der Mario Mantese, der war ja einer ganz bekannten Rockgruppe früher, die hieß, glaube ich, Heatwave. Einmal haben die ein Konzert in London gegeben und als das Konzert zu Ende war, ist er rausgekommen und niedergestochen worden von einem Attentäter. Er war dann längere Zeit im Koma, war total ohne äußeres Bewusstsein, ist durch die Todeserfahrung ganz bewusst gegangen. Ein Buch handelt davon und hat also praktisch ganz bewusst erfahren, dass er nicht der Körper ist. Hat die Erleuchtung während der Zeit erlangt. Und nachdem er aus dem Koma kam, war er noch längere Zeit im Krankenhaus, war gelähmt. Seine Körperfunktionen sind auch erst ganz, ganz langsam wieder gekommen. Er hat aber die Fähigkeit gehabt, auch dann, weil er sich eins gefühlt hat mit dem All. Sie waren mal spazieren am See in der Schweiz, wo er herkommt. Da kam ein Unwetter auf und seine Begleiter sagten, lasst uns schnell gehen. Aber er konnte ja noch nicht so schnell gehen und hat gemacht, euch keine Sorgen. Und als dann das Gewitter ganz nah dran war, hat er praktisch mit den Händen einfach nach oben die Wolken auseinandergeschoben. Da hat es rechts und links geregnet und geblitzt und gedonnert, aber die sind trocken nach Hause gekommen.
Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Lektüre.
Ja, ich danke dir für die Information. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Buch.
Gerne, gerne.
Für diejenigen, die die Shanti Library nicht kennen, wie findet man euch?
Also jeder, der zur Shanti Library kommen möchte, der findet die sehr leicht. Wenn man die Hauptstraße etwas weiter geht, wo der Haupteingang vom Ashram ist, da wo die Autos reinfahren, klein bisschen weiter, dann geht da links eine kleine Gasse rein. Das ist die Shanti Lane. Und wenn man einmal in der Shanti Lane ist, dann kann man jeden fragen, wo ist Shanti Garden? Da muss man zweimal um die Kurve gehen, aber die Leute kennen das alle. Und dann ist auch Shanti Library da. Die Öffnungszeiten, die stehen dann draußen am Tor. Der Garten ist immer auf und jeder ist bei uns herzlich willkommen und kann sich gerne Bücher ausleihen.
Ja, Bodo, dann danke ich dir erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde mir jetzt auch noch ein Buch ausleihen.
Sairam.
Das war unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland, dem Hörfunkprogramm der Satya Sai Vereinigung Deutschland. Wir waren heute zu Besuch in der Shanti Library, einem Seva-Projekt in Puttaparthi, und sprachen mit Bodo Glattfeld. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Sendung gefallen hat. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. info@radiosai.de. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich von seinen Hörerinnen und Hörern und wünscht Ihnen noch einen guten Tag. Am Mikrofon war heute für Sie Evelyn Seliger.